Ergänzung zu Erfahrungen und Gesichte. Kapitel 23 – Erläuternde Bemerkungen. Liebe christliche Freunde, nachdem ich einen sehr kurzen Abriss meiner Erfahrungen und Visionen im Jahre 1851 herausgegeben habe, halte ich es für meine Pflicht, manche Punkte in diesem kleinen Buch zu erklären sowie mehrere neue Visionen zu berichten. Erste auf Seite 24 ist Folgendes gesagt: Ich sah, dass der heilige Sabbat die trennende Mauer zwischen dem wahren Israel Gottes und den Ungläubigen ist und sein wird, und dass der Sabbat das große Thema ist, das die Herzen der treuen, wartenden Heiligen Gottes vereinigen wird. Ich sah, dass Gott Kinder hat, die noch nicht den Sabbat erkennen und halten. Sie haben das Licht darüber nicht verworfen. Und zu Anfang der Zeit der Trübsal werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass wir hinausgehen und den Sabbat noch völliger verkündigen werden. Dieses Gesicht wurde im Jahre 1847 gegeben, als erst wenige der Brüder in der Adventbewegung den Sabbat hielten. Und von diesen wieder hielten nur wenige seine Beobachtung für wichtig genug, um eine Trennlinie zwischen Gottes Volk und den Ungläubigen zu ziehen. Nun sehen wir bereits den Anfang der Erfüllung dieser Visionen. Der Anfang der Zeit der Trübsal, der dort erwähnt ist, bezieht sich nicht auf die Zeit, wenn die Plagen ausgegossen werden, sondern auf eine kurze Zeit vorher, während Christus noch im Heiligtum ist. Zu der Zeit, wenn das Werk der Errettung im Begriff ist, abgeschlossen zu werden, wird die Trübsal über die Erde kommen, und die Nationen werden zornig sein. Sie werden aber zurückgehalten werden, damit sie das Werk des dritten Engels nicht hindern. Zu der Zeit wird der Spätregen oder die Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen, um der lauten Stimme des dritten Engels Kraft zu geben und die Heiligen zuzurichten, damit sie zur Zeit der sieben letzten Plagen bestehen können. Zweite, das Gesicht von der offenen und geschlossenen Tür auf den Seiten 32 bis 35 wurde im Jahre 1849 gegeben. Die Anwendung von auf das himmlische Heiligtum und auf den Dienst Christi war mir völlig neu. Ich hatte niemals von irgendjemandem diese Idee gehört. Jetzt, wo das Thema des Heiligtums klar verstanden wird, wird auch diese Anwendung in ihrer ganzen Schönheit und Kraft erkannt. Dritte, die Vision, dass der Herr seine Hand zum zweiten Mal ausgestreckt hat, um die übrigen seines Volkes zu befreien, auf Seite 64, bezieht sich nur auf die Einigkeit und Kraft, die einst unter denen herrschte, die auf Christus warteten, und auf die Tatsache, dass er angefangen hat, sein Volk wieder zu vereinigen und aufzurichten. Vierte, spiritistische Kundgebungen. Auf Seite 34 heißt es wie folgt: Ich sah, dass das geheimnisvolle Klopfen in New York und an anderen Orten die Macht Satans war und dass solche Dinge immer gebräuchlicher würden. Sie sind in ein religiöses Gewand gekleidet, um die Betrogenen mehr in Sicherheit zu wiegen und das Denken des Volkes Gottes, wenn möglich, auf diese Dinge zu richten und es zu veranlassen, die Lehren und die Macht des Heiligen Geistes anzuzweifeln. Diese Vision wurde im Jahre 1849 gegeben, vor nunmehr fast 5 Jahren. Damals waren die spiritistischen Kundgebungen meist auf die Stadt Rochester beschränkt, bekannt als das Rochester-Klopfen. Seit der Zeit hat sich die Ketzerei über alles Erwarten ausgebreitet. Viel von dem Gesicht auf Seite 49, betitelt das geheimnisvolle Klopfen, im August 1850 gegeben, hat sich seit der Zeit erfüllt und erfüllt sich jetzt noch. Hier ist ein Teil davon: Ich sah, dass es bald als Gotteslästerung angesehen würde, gegen das Klopfen zu reden, dass es sich immer mehr ausbreiten und dass Satans Macht zunehmen würde. Manche seiner ergebenen Nachfolger würden Macht haben, Wunder zu vollbringen und selbst Feuer vom Himmel fallen zu lassen vor den Menschen. Es wurde mir gezeigt, dass diese modernen Zauberer durch die Klopfgeister und den Magnetismus alle Wunder unseres Herrn Jesu Christi erklären würden und dass viele glauben würden, dass alle die großen Wunder, die der Sohn Gottes auf Erden tat, durch dieselbe Macht ausgeführt wurden. Seite 50. Ich sah, welchen Fortschritt diese Verführung machte und dass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Satan wird Macht haben, uns die angebliche Gestalt unserer in Jesu entschlafenen Verwandten oder Freunde vorzuführen. Es wird so scheinen, als ob diese Freunde gegenwärtig wären. Dabei werden Worte gesprochen, die diese Freunde äußerten, als sie noch unter uns weilten, Worte, mit denen wir vertraut waren. Derselbe Klang der Stimme, die sie im Leben hatten, wird an unser Ohr dringen. All dies geschieht, um die Heiligen zu täuschen und sie zu bestricken, diesem Trug zu glauben. Ich sah, dass die Heiligen ein gründliches Verständnis der gegenwärtigen Wahrheit bekommen müssen, die sie von der Schrift her zu belegen haben werden. Sie müssen den Zustand der Toten verstehen, denn die Geister der Teufel werden ihnen noch erscheinen und vorgeben, geliebte Freunde und Verwandte zu sein, die ihnen sagen werden, dass der Sabbat verändert ist, und ihnen auch andere unbiblische Lehren vorführen. Sie werden alles tun, was in ihrer Macht steht, um Mitgefühl zu erwecken, und werden zur Bestätigung ihrer Aussagen Wunder vor ihnen wirken. Das Volk Gottes muss vorbereitet sein, diesen Geistern mit der Bibelwahrheit zu widerstehen, dass die Toten nichts wissen und dass jene, die als solche erscheinen, Geister der Teufel sind. Unser Denken darf nicht von den Dingen um uns herum erfüllt, sondern muss mit der gegenwärtigen Wahrheit beschäftigt sein und mit der Vorbereitung, unter Furcht und Zittern Rechenschaft für unsere Hoffnung zu geben. Wir müssen mit der Weisheit von oben erfüllt sein, um in dieser Zeit der Irrtümer und Täuschungen bestehen zu können. Wir müssen den Grund unserer Hoffnung gut prüfen, denn wir sollen ja eine Begründung für diese Hoffnung aus der Schrift angeben können. Diese oben angeführte Täuschung wird sich ausbreiten, und wir müssen ihr von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Wenn wir nicht vorbereitet sind, werden wir verführt und überwunden werden. Aber wenn wir unsererseits tun, was wir können, um für den bald bevorstehenden Kampf bereit zu sein, so wird Gott auch seinen Teil tun, und sein allmächtiger Arm wird uns beschützen. Er würde eher alle Engel aus der Herrlichkeit zur Befreiung der gläubigen Seelen senden, dass sie eine Mauer um sie bauen, als sie durch die lügenhaften Wunder Satans täuschen zu lassen. Ich sah, mit welcher Schnelligkeit sich diese Verführung ausbreitete. Ein Eisenbahnzug wurde mir gezeigt, der mit der Schnelligkeit des Blitzes dahin fuhr. Der Engel gebot mir, aufmerksam zuzusehen, und ich richtete meine Augen auf den Zug. Es schien, als ob die ganze Welt darauf wäre und nicht einer fehlte. Der Engel sagte, sie sind in Bündel gebunden, dass man sie verbrenne. Dann zeigte er mir den Schaffner, der stattlich und schön aussah und auf den alle Reisenden blickten und ihm Ehre erzeigten. Ich war verwirrt und fragte meinen begleitenden Engel, wer dies sei. Es sagte, es ist der Satan. Er ist der Schaffner in der Gestalt eines Engels des Lichts. Er hat die Welt gefangen genommen. Sie sind in kräftige Irrtümer dahingegeben, der Lüge zu glauben, damit sie verdammt werden. Dieser hier, der Nächste nach ihm, ist der Lokomotivführer, und andere seiner Angestellten sind an verschiedenen Stellen untergebracht, wo er sie nötig hat. Sie fahren alle mit der Schnelligkeit des Blitzes zur Verdammnis. Ich fragte den Engel, ob niemand zurückgelassen sei. Er gebot mir, nach der entgegengesetzten Richtung zu schauen. Dort sah ich eine kleine Schar, die auf einem schmalen Fußweg ging. Alle schienen durch die Wahrheit in Gruppen fest verbunden und vereinigt. Der Engel sagte, der dritte Engel bindet oder versiegelt sie in Bündel für den himmlischen Gärtner. Diese kleine Schar sah aus wie von Kummer aufgerieben, so als wenn sie durch schwere Prüfungen und Kämpfe gegangen sei. Es schien, als ob die Sonne gerade hinter einer Wolke hervorgekommen wäre und ihr Antlitz beleuchtet hätte, wodurch sie veranlasst wurden, triumphierend ihrem bald errungenen Sieg entgegenzusehen. Ich sah, dass der Herr der Welt Gelegenheit gegeben hat, den Fallstrick zu erkennen. Eine Sache wäre Beweis genug für den Christen, wenn kein weiterer da wäre, nämlich, dass beim Spiritismus kein Unterschied zwischen den Guten und den Bösen gemacht ist. Thomas Paine, dessen Leib nun zu Staub zerfallen ist und der bei der zweiten Auferstehung am Ende der 1000 Jahre auferweckt werden wird, um seinen Lohn zu empfangen und den zweiten Tod zu erleiden, wird von Satan dargestellt, als ob er im Himmel und dort sehr hoch erhaben sei. Satan hat ihn hier auf Erden gebraucht, solange er konnte, und nun fährt er mit demselben Werk fort, indem er vorgibt, dass Thomas Paine im Himmel sehr erhaben und geehrt sei. Wie er hier auf Erden gelehrt habe, so lehre er auch im Himmel. Es gibt manche, die mit Schrecken auf sein Leben, seinen Tod und seine verwerflichen Lehren während seines Lebens geschaut haben, die sich aber jetzt von ihm belehren lassen, von einem der schlechtesten und verdorbensten Menschen, der Gott und sein Gesetz verachtete. Er, der der Vater der Lüge ist, verblendet und verführt die Welt, indem er seine Engel sendet und sie anstelle der Apostel reden lässt. Und er erweckt den Anschein, als ob sie dem, was sie auf Erden durch Eingebung des Heiligen Geistes geschrieben haben, widersprechen. Diese lügenhaften Engel lassen die Apostel ihre eigenen Lehren verwerfen und sie für nachträglich gefälscht erklären. Durch diese Handlungsweise bringt Satan die bekenntlichen Christen und die ganze Welt in Unsicherheit über das Wort Gottes. Dieses heilige Buch durchkreuzt seine Wege und ist seinen Plänen hinderlich, deshalb veranlasst er sie, dessen göttlichen Ursprung zu bezweifeln. Dann führt er den ungläubigen Thomas Paine vor, als ob er bei seinem Tode in den Himmel aufgenommen und mit den heiligen Aposteln, die er auf Erden hasste, vereinigt sei, um die Welt zu belehren. Satan weist jedem seiner Engel eine Rolle zu. Er schärft allen ein, listig, geschickt und schlau zu sein. Er weist etliche von ihnen an, die Stelle der Apostel zu übernehmen und für sie zu sprechen, während andere die Stelle ungläubiger und gottloser Menschen einnehmen, die mit einer Gotteslästerung gestorben sind, aber nun als sehr religiös erscheinen. Es wird kein Unterschied zwischen dem heiligsten Apostel und dem gottlosesten Ungläubigen gemacht. Sie sind beide dazu berufen, dasselbe zu lehren. Es ist gleichgültig, wen Satan sprechen lässt, wenn sein Vorhaben nur ausgeführt wird. Er war so genau mit Paine auf der Erde bekannt, da er ihm in der Arbeit half, dass es ein leichtes für ihn ist, dieselben Worte, die Paine gebrauchte, und die Handschrift seines treuen Dieners, der seinem Zweck so gut diente, zu kennen. Satan diktierte viele seiner Schriften, und es ist ein leichtes für ihn, nun seinen Engeln Gedanken zu übermitteln und es scheinen zu lassen, als ob sie von Thomas Paine kämen, der während seines Lebens ein ergebener Diener des Bösen war. Dies ist das Meisterstück Satans. Alle diese Lehren, die angeblich von den Aposteln, heiligen und verstorbenen gottlosen Menschen stammen, kommen direkt von seiner satanischen Majestät. Die Tatsache, dass Satan vorgibt, jemand, den er so sehr liebte und der Gott so vollkommen hasste, lebe nun mit den Aposteln und heiligen Engeln in der Herrlichkeit, sollte genügen, den Schleier von den Augen aller zu entfernen und ihnen das dunkle, geheimnisvolle Wirken Satans zu enthüllen. Eigentlich sagt er der Welt und den Ungläubigen, es ist einerlei, wie gottlos ihr seid, einerlei, ob ihr an Gott und die Bibel glaubt oder nicht, lebt, wie es euch gefällt, der Himmel ist eure Heimat, denn alle wissen, wenn Thomas Paine im Himmel eine so erhabene Stellung einnimmt, dann werden sie sicherlich auch dahin kommen. Dieser Irrtum ist so klar, dass alle, die wollen, ihn sehen können. Satan bewirkt nun durch Leute wie Thomas Paine, was er schon seit seinem Fall versucht hat zu tun. Durch seine Kraft und seine lügenhaften Wunder entzieht er den Menschen die Grundlage der christlichen Hoffnung und nimmt ihnen das Licht weg, das ihnen auf dem schmalen Pfade zum Himmel leuchten soll. Er macht die Welt glauben, dass die Bibel nicht von Gott eingegeben und nicht besser als ein Geschichtsbuch sei, während er etwas anderes anbietet, was ihren Platz einnehmen soll, nämlich spiritistische Kundgebungen. Hier hat er völlig freie Hand und kann die Welt glauben machen, was er will. Das Buch, das ihn und seine Nachfolger richten wird, stellt er in den Schatten, wo er es auch haben will. Den Heiland der Welt macht er zu einem gewöhnlichen Menschen. Wie die römische Wache, die beim Grab Jesu wachte, den falschen und lügenhaften Bericht verbreitete, den die hohen Priester und die Ältesten ihnen in den Mund legten, so werden die armen verführten Anhänger dieser vorgetäuschten spiritistischen Kundgebungen es nun auch tun und den Anschein erwecken, dass an unseres Heilands Geburt, Tod und Auferstehung nichts Wunderbares sei. Nachdem sie Jesus in den Hintergrund gedrängt haben, richten sie die Aufmerksamkeit der Welt auf sich selbst, auf ihre Zeichen und lügenhaften Wunder, die sie weit über die Werke Christi stellen. So wird die Welt in der Falle gefangen und in ein Gefühl der Sicherheit eingelullt, dass sie die gefährliche Täuschung nicht erkennt, bis die sieben letzten Plagen ausgegossen werden. Satan lacht, wenn er sieht, dass sein Plan so guten Erfolg hat und die ganze Welt in dem Fallstrick gefangen ist. 5. Auf Seite 45 berichtete ich, dass eine Wolke strahlenden Lichtes den Vater umgab und dass seine Person nicht gesehen werden konnte. Ferner sagte ich, dass ich den Vater sich von dem Throne erheben sah. Der Vater war so von Licht und Herrlichkeit umgeben, dass seine Person nicht sichtbar war, aber ich wusste, dass es der Vater war und dass dieses Licht und diese Herrlichkeit von seiner Person ausgingen. Als ich dieses Licht und diese Herrlichkeit vom Thron verschwinden sah, wusste ich, dass dies durch das Aufstehen des Vaters verursacht wurde, deshalb sagte ich sah den Vater sich erheben. Die Pracht oder Hoheit seiner Gestalt sah ich niemals, niemand könnte ihn sehen und leben. Doch das Licht und die Herrlichkeit, die ihn umgaben, konnte ich sehen. Ich sagte auch, dass Satan beim Thron zu sein schien, Seite 46, und versuchte, das Werk Gottes zu treiben. Ich will einen anderen Ausspruch von derselben Seite 46 anführen. Ich wandte mich nach der Schar um, die noch vor dem Thron lag. Nun, diese betende Schar war in ihrem sterblichen Zustand auf der Erde, doch wurde sie mir als vor dem Thron liegend vorgeführt. Ich hatte niemals den Gedanken, dass die Menschen wirklich im neuen Jerusalem seien, noch meinte ich, dass irgendein Sterblicher vermuten könnte, dass ich glaubte, Satan sei wirklich im neuen Jerusalem. Aber sah nicht Johannes den großen, roten Drachen am Himmel? Sicher. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe, ein großer, roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Welch ein Ungeheuer am Himmel! Hier scheint ebenso gut eine Gelegenheit zum Spotten zu sein, wie in der Auslegung, die manche meinen Aussagen geben. 6. Auf den Seiten 39 bis 42 ist ein Gesicht verzeichnet, das im Januar 1850 gegeben wurde. Der Teil des Gesichtes, der von den Mitteln spricht, die den Botschaftern vorenthalten wurde, bezieht sich besonders auf jene Zeit. Seitdem haben sich Freunde des Werkes der gegenwärtigen Wahrheit aufgemacht und auf eine Gelegenheit gewartet, mit ihren Mitteln Gutes zu tun. Manche sind zum Schaden der Empfänger zu freigebig gewesen. Seit etwa 2 Jahren wurde mir gezeigt, dass mit dem Geld des Herrn eher zu sorglos und verschwenderisch umgegangen worden sei, als dass es daran gemangelt hätte. Folgendes stammt aus einer Vision, gegeben am 2. Juni 1853 in Jackson, Michigan. Es richtet sich im Wesentlichen an die Brüder an jenem Ort. Ich sah, dass die Brüder anfingen, ihr Eigentum zu opfern und es austeilten, ohne den eigentlichen Sinn des Ganzen, nämlich das notleidende Werk, zu berücksichtigen. Sie gaben zu reichlich und zu oft. Ich sah, dass die Lehrer diesen Irrtum berichtigen und einen guten Einfluss in der Gemeinde hätten ausüben sollen. Dem Geld wurde zu wenig oder gar keine Bedeutung beigemessen. Je eher es ausgegeben war, desto besser. Manche gaben ein schlechtes Beispiel, indem sie große Unterstützungen annahmen und die, die Mittel hatten, nicht zur Vorsicht mahnten, ihr Geld nicht so reichlich und sorglos zu gebrauchen. Durch das Annehmen so großer Beträge, ohne zu fragen, ob Gott es den Brüdern zur Pflicht gemacht habe, so reichlich zu schenken, wurde das zu reichliche Geben gut geheißen. Jene, die gaben, machten auch den Fehler, dass sie sich nicht zuerst nach den Bedürfnissen des Falles erkundigten, ob da echte Not herrschte oder nicht. Solche, die Geld hatten, gerieten in große Schwierigkeit. Ein Bruder wurde dadurch sehr verdorben, dass man ihm zu viel Mittel in die Hände legte. Er hatte nicht gelernt, sparsam zu sein, sondern lebte verschwenderisch und gab auf seinen Reisen hier und dort das Geld unnötig aus. Indem er so leichtfertig über des Herrn Geld verfügte, übte er einen schlechten Einfluss aus. Er sagte sich selbst und anderen, es ist genug Geld in, mehr als bis zum Kommen des Herrn verbraucht werden kann. Manchen wurde auf diese Weise sehr geschadet, sie kamen in die Wahrheit mit verkehrten Ansichten, indem sie sich nicht klar machten, dass es des Herrn Geld war, das sie gebrauchten, und seinen Wert nicht erkannten. Jene armen Seelen, die gerade die dritte Engelsbotschaft angenommen und solch ein Beispiel vor sich gehabt haben, haben viel zu lernen, um sich selbst zu verleugnen und um Christi willen zu leiden. Sie müssen lernen, ihre Behaglichkeit aufzugeben, aufhören, über ihre Bequemlichkeit und Annehmlichkeiten nachzudenken, und sie müssen lernen, den Wert von Seelen im Gedächtnis zu halten. Wer das Wehe empfindet, wird keine großen Vorbereitungen machen, um behaglich und bequem reisen zu können. Manche, die nicht berufen waren, sind ermutigt worden, ins Feld zu gehen. Andere sind durch diese Dinge angesteckt worden und haben Sparsamkeit nicht für notwendig gehalten, auch nicht, sich selbst zu verleugnen und die Schatzkammer des Herrn zu füllen. Sie sagen, es gibt andere, die Geld genug haben, die können für die Zeitschrift geben. Es ist nicht nötig, dass ich etwas tue, die Zeitschrift wird ohne meine Hilfe bestehen können. Es war keine kleine Prüfung für mich zu sehen, wie manche von dem Teil meiner Visionen, der vom Opfern des Eigentums zur Unterstützung des Werkes spricht, einen falschen Gebrauch gemacht haben. Sie verfuhren verschwenderisch mit den Mitteln, während sie es vernachlässigten, die Grundsätze anderer Passagen auszuführen. Auf Seite 40 lesen wir wie folgt: Ich sah, dass das Werk Gottes durch manche, die umherreisten und keine Botschaft von Gott hatten, gehindert und entehrt worden war. Solche müssen Gott für jeden Groschen Rechenschaft geben, den sie für Reisen verbraucht haben, zu denen sie nicht verpflichtet waren, denn dieses Geld hätte dem Werke Gottes weiterhelfen können. Ich sah, dass solche, die die Kraft haben, mit ihren Händen zu arbeiten und das Werk Gottes zu unterstützen, für ihre Kraft ebenso Rechenschaft ablegen müssen, wie andere für ihr Hab und Gut. Ich möchte hier die besondere Aufmerksamkeit auf das Gesicht über dieses Thema richten, das auf Seite 48 verzeichnet ist. Hier ist ein kurzer Auszug: Ich sah, dass die Botschaft, verkaufet, was ihr habt, und Gebet Almosen, von manchen nicht in ihrer vollen Bedeutung verkündigt und der Zweck der Worte unseres Herrn nicht klar genug dargestellt wurde. Der Zweck des Verkaufens ist nicht, denen zu geben, die imstande sind zu arbeiten und selbst für ihren Unterhalt zu sorgen, sondern um die Wahrheit zu verbreiten. Es ist eine Sünde, den Müßiggang solcher zu unterstützen und zu begünstigen, die arbeiten können. Manche haben eifrig alle Versammlungen besucht, nicht um Gott zu verherrlichen, sondern wegen der Brote und Fische. Solche wären besser zu Hause geblieben und hätten mit ihren Händen gearbeitet, etwas Gutes geschafft, um die Bedürfnisse ihrer Familien befriedigen und etwas zur Unterstützung des herrlichen Werkes der gegenwärtigen Wahrheit geben zu können. Es ist in vergangenen Zeiten Satans Plan gewesen, manche mit einem Geist der Übereilung zu treiben, dass sie ihr Geld zu verschwenderisch ausgaben und die Brüder beeinflussten, rasch ihren Besitz zu verkaufen. Durch einen Überfluss an Mitteln, die leichtfertig und rasch hinausgeworfen wurden, sollten Seelen Schaden leiden und verloren gehen. Wenn die Wahrheit sich weiter ausbreitete, sollten die Mittel fehlen. Sein Plan ist ihm in gewissem Maße gelungen. Der Herr hat mir gezeigt, dass viele einen Fehler machen, wenn sie nur auf die sehen, die Eigentum besitzen, wenn es darum geht, dass die Herausgabe von Zeitungen und Traktaten unterstützt wird. Es sollten alle darin ihren Teil tun. Wer die Kraft hat, mit seinen Händen zu arbeiten und Mittel zur Unterstützung des Werkes zu verdienen, ist dafür ebenso verantwortlich, wie andere für ihr Hab und Gut. Jedes Kind Gottes, das bekennt, der gegenwärtigen Wahrheit zu glauben, sollte eifrig bemüht sein, seinen Teil in diesem Werk zu tun. Im Juli 1853 sah ich, dass es nicht so war, wie es sein sollte, wenn die Zeitschrift, die Gottes Eigentum und von ihm gut geheißen war, so selten herauskam. In der Zeit, in der wir heute leben, braucht das Werk eine Zeitschrift, die wöchentlich erscheint, auch sollten viel mehr Traktate veröffentlicht werden, um die wachsenden Irrtümer dieser Zeit darzulegen. Aber das Werk wird durch den Mangel an Mitteln gehindert. Ich sah, dass die Wahrheit verbreitet werden muss und wir nicht zu furchtsam sein dürfen. Es sollten besser 3 Traktate und Zeitschriften dorthin gehen, wo sie nicht nötig sind, als dass einer, der sie schätzt und Nutzen davon haben kann, ihrer beraubt wird. Ich sah, dass die Zeichen der letzten Zeit klar aufgezeigt werden sollten, denn die Kundgebungen Satans nehmen zu. Die Schriften Satans und seiner Mitarbeiter mehren sich, und ihre Macht wächst. Was wir tun wollen, um die Wahrheit anderen mitzuteilen, muss rasch getan werden. Es wurde mir gezeigt, dass die Wahrheit, die jetzt veröffentlicht wird, bestehen bleibt, denn sie ist die Wahrheit für die letzte Zeit. Sie wird bleiben, und es wird in Zukunft weniger darüber zu sagen sein. Es brauchen auf dem Papier nicht zahllose Worte darüber gemacht zu werden, um das zu rechtfertigen, was für sich selbst spricht und klar aufscheint. Die Wahrheit ist gerade heraus, sie ist einfach, klar und verteidigt sich kühn selbst. Mit dem Irrtum ist es aber nicht so. Er ist so verwickelt und unverständlich, dass es vieler Worte bedarf, um ihn in seiner verschrobenen Form zu erklären. Ich sah, dass in manchen Orten die Leute alles Licht, das sie hatten, durch unsere Zeitschrift empfingen, dass Seelen die Wahrheit auf diese Weise angenommen und sie dann anderen erzählt hatten. Wo es nun an manchen Orten mehrere Gläubige gibt, sah ich, dass sie durch diesen stillen Boten herausgeführt worden waren. Die Zeitschrift war ihr einziger Prediger. Das Werk der Wahrheit sollte in seinem Fortschritt nicht durch Mangel an Mitteln gehindert werden. Kapitel 23 – Die erste Engelsbotschaft. Ich sah, dass Gott im Jahr 1843 mit der Verkündigung des Zeitpunktes von einverstanden war. Es war seine Absicht, das Volk zu erwecken und zur Entscheidung für oder gegen die Wahrheit zu bringen. Prediger wurden von der Richtigkeit des Verständnisses der prophetischen Zeitperioden überzeugt. Manche entsagten ihrem Stolz, gaben ihr Gehalt und ihre Kirchen auf, um von Ort zu gehen und die Botschaft zu verkündigen. Aber als nur wenige der bekenntlichen Diener Christi die Botschaft vom Himmel annahmen, wurde das Werk auf viele andere gelegt, die keine Prediger waren. Etliche verließen ihre Felder, um die Botschaft zu verkündigen, während andere aus ihren Geschäften und Läden berufen wurden. Selbst manche beruflich gut ausgebildete Männer fühlten sich genötigt, ihre berufliche Position aufzugeben, in das unpopuläre Werk einzutreten und die erste Engelsbotschaft zu verkündigen. Prediger legten ihre sektiererischen Ansichten und Gefühle beiseite und vereinigten sich, um die Wiederkunft Jesu zu verkündigen. Wohin die Botschaft auch drang, bewegte sie das Volk. Sünder bereuten, weinten und baten um Vergebung, und solche, deren Leben durch Unehrlichkeit befleckt war, waren ernstlich bemüht, Wiedergutmachung zu leisten. Eltern fühlten eine besondere Verantwortung für ihre Kinder. Die Botschaft annahmen, arbeiteten mit ihren unbekehrten Freunden und Verwandten. Sie waren von der Last der ernsten Botschaft gebeugt und warnten und baten andere, sich auf das Kommen des Menschensohnes vorzubereiten. Nur die allerverhärtetsten Menschen konnten solche von Herzen kommende, gewichtige Warnungen unbeachtet lassen. Dieses seelenreinigende Werk wandte die Neigungen der Menschen von weltlichen Dingen ab und einer nie zuvor erfahrenen Heiligung zu. Tausende gewannen die von William Miller verkündigte Botschaft lieb. Knechte Gottes erhoben sich im Geist und in der Kraft des Elia, um die Botschaft zu verkündigen. Wie Johannes, der Vorläufer Jesu, fühlten sich die, die diese feierliche Botschaft predigten, gedrungen, die Axt dem Baum an die Wurzel zu legen und die Menschen zu ermahnen, rechtschaffene Früchte der Buße zu bringen. Ihr Zeugnis war dazu geeignet, die Kirchen aufzurütteln und mächtig anzugreifen und ihren wahren Charakter zu offenbaren. Und als die ernste Warnung erging, dem zukünftigen Zorn zu entfliehen, nahmen viele, die in den Kirchen waren, die versöhnende Botschaft an. Sie sahen ihren Rückfall ein, und mit bitteren Tränen der Reue und in tiefer Seelenangst demütigten sie sich vor Gott. Als der Geist Gottes auf ihnen ruhte, stimmten sie mit ein in den Ruf: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Die Verkündigung eines bestimmten Zeitpunkts der Wiederkunft Christi rief in allen Kreisen großen Widerstand hervor, von dem Prediger auf der Kanzel bis herab zu dem sorglosesten, den Himmel herausfordernden Sünder. Niemand weiß den Tag noch die Stunde, hörte man die heuchlerischen Prediger und den frechen Spötter sagen. Sie wollten nicht von denen belehrt und zurechtgewiesen werden, die auf das Jahr hinwiesen, in dem nach ihrem Glauben die prophetischen Zeitperioden zu Ende gingen, und auf die Zeichen der Zeit verwiesen, die zeigten, dass Christus nahe war, ja, vor der Tür stand. Viele Hirten der Herde, die bekannten, Jesus zu lieben, sagten, dass sie nichts gegen die Verkündigung des Kommens Christi hätten, sich aber gegen die festgesetzte Zeit wendeten. Gottes Allsehendes Auge las in ihren Herzen. Sie wussten, dass ihr unchristliches Leben die Prüfung nicht bestehen würde, denn sie wandelten nicht auf dem von Gott vorgezeichneten Weg der Demut. Diese falschen Hirten standen dem Werk Gottes im Weg. Die mit überzeugender Macht gesprochene Wahrheit rüttelte das Volk auf, und die Menschen begannen gleich dem Kerkermeister zu fragen: Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Aber diese Hirten traten zwischen die Wahrheit und das Volk und predigten ihnen sanfte Dinge, um sie von der Wahrheit abzubringen. Sie taten sich mit Satan und seinen Engeln zusammen und riefen: Friede, Friede. Und war doch kein Friede. Solche, die ihre Bequemlichkeit liebten und damit zufrieden waren, in einiger Entfernung von Gott zu leben, wurden aus ihrer fleischlichen Sicherheit nicht aufgerüttelt. Ich sah, dass Engel Gottes dies alles aufzeichneten. Die Kleider dieser ungeheiligten Hirten waren mit dem Blut von Seelen bedeckt. Prediger, die diese rettende Botschaft selbst nicht annehmen wollten, hinderten auch andere, die sie angenommen hätten. Das Blut von Seelen klebt an ihnen. Prediger und Volk machten gemeinsame Sache, um dieser Botschaft vom Himmel zu widerstehen und William Miller und die, die mit ihm in diesem Werk zusammenarbeiteten, zu verfolgen. Es wurden Lügen verbreitet, um seinen Ruf zu schädigen. Mehrmals, nachdem er den Rat Gottes klar erklärt und den Herzen seiner Zuhörer entscheidende Wahrheiten nahegebracht hatte, entstand ein großer Zorn gegen ihn. Als er den Versammlungsplatz verließ, lauerten ihm einige auf, um ihm das Leben zu nehmen. Aber Gott sandte seine Engel, um ihn zu beschützen, und sie führten ihn sicher durch die wütende Menge. Sein Werk war noch nicht beendet. Die Ergebensten nahmen die Botschaft freudig an. Sie wussten, dass sie von Gott war und zur rechten Zeit gegeben wurde. Engel beobachteten mit tiefstem Interesse das Ergebnis der himmlischen Botschaft. Als die Kirchen sich davon abwandten und sie verwarfen, berieten sie sich traurig mit Jesus. Er wandte sein Angesicht von den Kirchen ab und gebot seinen Engeln, treu über die Teuren zu wachen, die das Zeugnis nicht verwarfen, denn es sollte ihnen noch ein anderes Licht scheinen. Wenn bekenntliche Christen das Erscheinen ihres Heilandes geliebt, ihm ihre Zuneigung geschenkt und gefühlt hätten, dass nichts auf Erden mit ihm verglichen werden kann, dann hätten sie bei der ersten Andeutung seines Kommens vor Freude gejubelt. Doch der Widerwille, den sie zeigten, als sie vom Kommen ihres Herrn hörten, war ein entscheidender Beweis dafür, dass sie ihn nicht liebten. Satan und seine Engel triumphierten und schleuderten Christus und seinen heiligen Engeln ins Gesicht, dass sein bekenntliches Volk so wenig Liebe zu ihm habe, dass es seine Wiederkunft gar nicht wünsche. Ich sah das Volk Gottes in freudiger Erwartung seines Herrn. Doch Gott beabsichtigte, es zu prüfen. Seine Hand bedeckte einen Fehler in der Berechnung der prophetischen Zeitperioden. Jene, die auf ihren Herrn warteten, entdeckten den Fehler nicht. Und selbst die Gelehrtesten unter den Männern, die der berechneten Zeit widersprachen, konnten ihn nicht sehen. Gott beabsichtigte, dass sein Volk eine Enttäuschung erleben sollte. Die Zeit verstrich. Wer in freudiger Erwartung nach seinem Heiland ausgeschaut hatte, wurde traurig und entmutigt, während solche, die die Erscheinung Jesu nicht geliebt, sondern die Botschaft nur aus Furcht angenommen hatten, sich freuten, dass er nicht zu der erwarteten Zeit gekommen war. Ihr Bekenntnis hatte nicht ihr Herz berührt und ihr Leben in Ordnung gebracht. Das Verstreichen der Zeit war dazu angetan, solche Herzen zu offenbaren. Sie waren die Ersten, die sich abwandten und die Traurigen und Enttäuschten verlachten, die die Erscheinung ihres Heilandes wirklich liebten. Ich sah die Weisheit Gottes darin, dass er sein Volk auf die Probe stellte und es einer genauen Prüfung unterzog, um die aufzudecken, die in der Stunde der Heimsuchung zurückschrecken und umkehren würden. Jesus und alle himmlischen Heerscharen blickten mit Mitgefühl und Liebe auf die, die in froher Erwartung danach verlangt hatten, den zu sehen, den sie liebten. Engel umschwebten sie, um sie in der Stunde ihrer Heimsuchung zu unterstützen. Solche, die es verschmäht hatten, die himmlische Botschaft anzunehmen, wurden in Finsternis gelassen, und der Zorn Gottes entzündete sich gegen sie, weil sie das Licht nicht hatten annehmen wollen, das er ihnen vom Himmel gesandt hatte. Die treuen, enttäuschten Seelen, die nicht verstehen konnten, warum ihr Herr nicht kam, wurden nicht in Finsternis gelassen. Sie wurden wieder zu ihren Bibeln geführt, um die prophetischen Zeitperioden zu untersuchen. Nun war die Hand des Herrn von den Zahlen entfernt, und der Fehler wurde erklärt. Sie sahen, dass die prophetischen Zeitperioden bis 1844 reichten und dass die gleiche Art der Beweisführung, die sie vorgebracht hatten, um zu zeigen, dass die prophetischen Zeitperioden im Jahr 1843 schlossen, eigentlich bewies, dass sie im Jahr 1844 zu Ende gingen. Licht aus dem Worte Gottes schien auf ihren Standpunkt, und sie entdeckten eine Zeit der Verzögerung, wenn sie, die Weissagung, sich auch hinzieht, so harre ihrer. In ihrer Liebe für das unmittelbare Kommen Christi hatten sie die Verzögerung übersehen, die dazu vorgesehen war, die wirklich treuen, wartenden Seelen zu offenbaren. Wieder hatten sie einen Zeitpunkt. Ich sah aber, dass viele sich nicht von ihrer schmerzlichen Enttäuschung lösen konnten und nicht mehr den Grad von Eifer und Mut besaßen, der ihren Glauben im Jahr 1843 ausgezeichnet hatte. Satan und seine Engel triumphierten über sie, und jene, die die Botschaft nicht annehmen wollten, beglückwünschten sich selbst zu ihrem weitsichtigen Urteil und ihrer Weisheit, dass sie der Täuschung, wie sie es nannten, nicht erlegen seien. Sie erkannten nicht, dass sie den Rat Gottes gegen sich selbst verwarfen und mit Satan und seinen Engeln zusammenarbeiteten, um das Volk Gottes zu verwirren, das die vom Himmel gesandte Botschaft auslebte. Wer an diese Botschaft glaubte, wurde in den Kirchen unterdrückt. Eine Zeit lang wurden jene, die die Botschaft nicht annehmen wollten, durch Furcht zurückgehalten, ihrem Gefühl entsprechend zu handeln. Aber das Verstreichen der Zeit offenbarte ihre wahren Gefühle. Sie wollten das Zeugnis, zu dessen Verkündigung sich die wartenden Seelen verpflichtet fühlten, dass nämlich die prophetischen Perioden bis zum Jahr 1844 reichten minus, zum Schweigen bringen. Die Gläubigen erklärten ihren Fehler ganz deutlich und gaben die Gründe an, warum sie ihren Herrn nun 1844 erwarteten. Ihre Gegner konnten keine Beweise gegen ihre gewichtigen Gründe vorbringen. Dennoch wurde der Zorn der Kirchen erregt. Sie waren entschlossen, die Beweisführung nicht anzuhören und das Zeugnis aus der Kirche zu verbannen, damit andere es nicht hören konnten. Die, die es nicht wagten, anderen das Licht vorzuenthalten, das Gott ihnen gegeben hatte, wurden aus den Kirchen ausgeschlossen, doch Jesus war mit ihnen, und sie freuten sich im Licht seines Angesichts. Sie waren vorbereitet, die Botschaft des zweiten Engels zu empfangen.